mitgebracht. Und das bedeutet nicht, dass wir neben Wasser im Keller auch Ratten haben. Das werdet ihr dann noch sehen. Genau, wir starten direkt durch. Heute geht es um etwas, was uns alle betrifft. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Keiner kann behaupten, dass ihm das im Leben noch nie passiert ist, dass es ihn nicht betrifft oder noch nie betroffen hat. Es geht um eine Strategie, eine Falle des Teufels, die so gut funktioniert und wir alle ständig immer wieder darauf reinfallen. Was ist das? Da eine Idee? Ich lade den Heiligen Geist ein, dass er unter uns wirkt. Und ich lade euch auch ein, euch die Bibelstellen vielleicht mitzuschreiben, weil die wirklich wichtig sind. Es geht heute um ein wichtiges Thema. Es geht um den Köder des Feindes, um Verletzungen, Enttäuschungen, zerbrochene Beziehungen. Es geht um zwischenmenschliche, alltägliche Verletzungen. Haben wir alle schon erlebt und erleben das immer wieder. Wir beginnen mal mit der kleinsten Zelle. Das ist in der Familie. Da gibt es Mutter, Vater, Kinder, Onkel, Tanten, Oma, Opa. Da ist die Frau vom Mann verletzt, der Mann von der Frau, der Sohn von der Mutter, vom Vater, die Schwester ist verletzt, vom Bruder und so weiter. Jetzt ist das Leben keine Einbahnstraße und alle Verletzungen gehen auch andersherum. Also es ist auch der Vater vom Sohn verletzt und die Schwester von der Mutter. Es geht nie in eine Richtung. Wir denken oft, wenn wir verletzt sind, dass es nur in eine Richtung geht. Nur ich bin verletzt. So ist man mit mir umgegangen. Oder wie konnte meine Mutter? Aber es geht immer in beide Richtungen. Und so ist dann jeder von jedem verletzt. Die Verletzungen können so weit gehen, dass sie uns prägen, dass wir unbewusst ganz persönliche Lebensweisheiten daraus ziehen. Zum Beispiel: Alle Männer, alle Frauen sind so. Oder ja, es ist normal, dass man mit mir so umgeht. Man gewöhnt sich dran. Mit der Zeit in diesen Verletzungen werden wir frustriert. Man überlebt gerade so die Weihnachtszeit, die Familientreffen. Aber innerlich verabschiedet man sich. Wir bauen Schutzmauern auf, weil wir weitere Verletzungen verhindern wollen. Wir wollen uns schützen und isolieren uns letztendlich. Das alles passiert bereits in der Familie, in der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft. Jetzt spannen wir den Bogen noch mal etwas weiter. In Gottes Reich redet Jesus davon, dass es einen neuen Bruder und eine neue Schwester gibt. Es gibt neue Eltern. Im Reich Gottes gibt es auch eine Familie. Und auch hier im kirchlichen Kontext merken wir, dass alle von allen verletzt sind. Stimmt? Warum ist das so? Mein Bruder im Glauben kann mir näher stehen als mein leiblicher Bruder. Meine Schwester im Glauben kann mir näher stehen als meine leibliche Schwester oder ich habe vielleicht gar keine. Ein Leiter oder eine Leiterin kann mir näher stehen als mein leiblicher Vater oder auch mehr Autorität haben. Das bedeutet, das Potenzial für Verletzungen gibt es nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch eben in der Kirche, im Reich Gottes. Und da sind wieder alle von allen verletzt. Der Mitarbeiter vom Leiter, der Pastor vom Mitarbeiter, der Leiter vom Pastor und so weiter. Wir alle kennen Aussagen oder Gefühle wie: Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich fühle mich nicht gesehen und wertgeschätzt. Keiner sieht, was ich tue. Ich bin verletzt von jemandem, der geht, der die Kirche verlässt oder die Gruppe im Stich lässt. Und wieder sind alle von allen verletzt. Und die Verletzung sorgt entweder für räumliche Trennung, das heißt, ich verlasse die Gruppe, ich verlasse die Kirche, ich verlasse meine Familie, oder auch für innerliche Trennung. Ich baue Schutzmauern auf. Es gibt Menschen, die gerade im kirchlichen Kontext so verletzt sind, die sagen, das ist mir noch nie passiert. Habt ihr solche Leute schon mal getroffen? Die sagen, in der Kirche ist man so mit mir umgegangen, das ist mir anderswo noch nie passiert. Mit Kirche bin ich fertig. Woran liegt das, dass die Verletzung hier so groß ist? Die Antwort ist, je höher dein Anspruch ist, desto mehr kannst du verletzt und enttäuscht werden. Welchen Anspruch habe ich an meinen Nachbarn? Was erwarte ich da? Man sagt sich nett die Tageszeit, nickt sich über den Gartenzaun zu und dann war es das. Der steht mir nicht so nahe, der kann mich nicht verletzen oder nicht so sehr. Der kann mich vielleicht ärgern, aber nicht verletzen. Überlegt mal, was ihr für Ansprüche habt an die verschiedenen Menschen in eurem Leben. Wenn ihr an euren Partner denkt, ist da der Anspruch höher als an den Nachbarn? Meiner schon. Da steht man sich näher. Da ist das Verletzungspotenzial um ein Vielfaches höher. Was habe ich für einen Anspruch an die Menschen um mich herum? An die Leiter, Pastoren, Mitarbeiter, Mitmenschen, Freunde, Verwandte? David erlebte das genau so und ich lese euch den Vers mal vor. Der steht in Psalm 55, 13 bis 15. Da sagt er, wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich ihn noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in Gottes Haus gemeinsam mit den anderen Pilgern. Wow. Einmütig in Gottes Haus, gemeinsam pilgern, da sind zwei Menschen mit Gott unterwegs. Und David bringt es hier auf den Punkt. Je höher mein Anspruch, desto größer meine Verletzung. Was machen wir jetzt mit all den Verletzungen? Wie wollen wir reagieren? Wir könnten jetzt sagen, wir lassen einfach alles Zwischenmenschliche weg. Familie ist Mist, tut weh, ich bin raus. Freundschaft ist zu anstrengend, immer die gleichen Enttäuschungen, ich bin raus. Kirche, wie hier miteinander umgegangen wird, das kann nicht sein, ich bin raus. Ich ziehe mich aus allem zurück und mache nichts mehr. Das kann man machen. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir fragen uns einmal ernsthaft, welche Antwort Gott für uns hat. Es scheint ja eine ganz normale Sache zu sein im Leben, dass wir in sämtlichen Beziehungen verletzt, frustriert oder enttäuscht werden. Und was sagt uns Gott zu diesem Thema? Über diesen Köder des Feindes, über diese Falle, die wir unbedingt kennenlernen müssen. In unserem Ärger und Verletztsein denken wir oft, dass der andere schuld ist. Der andere hat den Fehler gemacht. Dabei ist es doch so, egal welche Position dir das Leben gegeben hat, wir alle sind Menschen. Wir alle haben Gefühle und machen Fehler. Gerne vergessen wir das, dass auch der andere Gefühle hat und genauso verletzt ist. In unserem Schmerz sehen wir oft nur uns selber und denken, wir haben ein Recht auf Verletztsein. Denn der andere hat sich ja wirklich daneben benommen. Kennt ihr den Satz? Ja, aber jetzt habe ich das Recht, sauer und enttäuscht zu sein. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gedacht, ausgesprochen, gefühlt? Also ich schon. Hab ich gedacht, so, jetzt ist echt Schluss. Also jetzt habe ich wirklich mal alles Recht der Welt. Wir sind alle gegenseitig verletzt. Und wisst ihr, was Menschen tun? Was verletzte Menschen tun? Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und es ist ein nicht endender Kreislauf. Wir schauen uns einmal die Bibelstelle in Matthäus 24, 10 an. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass die Menschen untereinander liebloser werden. Habt ihr das Gefühl? Würdet ihr das sagen? Die Welt wird immer liebloser? Denke ich manchmal auch. Aber ich glaube, das ist auch, sagt jede Generation. Wow, jetzt wird es aber lieblos. Jesus spricht in dieser Stelle im Kontext der Endzeit über die Liebe, Lieblosigkeit und Verletzungen. Da sagt er, viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Jesus spricht hier mit gläubigen Menschen und sagt viele. Das bedeutet die Mehrheit. Also die Mehrheit wird, bevor Jesus wiederkommt, den Glauben verlassen, sich verraten und hassen. Die Mehrheit wird sich so verletzt fühlen und sich so im Recht fühlen, dass sie sich gegenseitig verraten und hassen werden. Wir haben oft eine Friss- oder Stirb-Mentalität. Der hat etwas falsch gemacht, der muss weg. In der Bibel steht aber was ganz anderes dazu. Da steht nicht, du hast was falsch gemacht, du musst weg, sondern du hast etwas falsch gemacht, du musst zum Kreuz. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wie wir normalerweise handeln. Gehören wir zur Mehrheit? Jeder hat Verletzungen und jeder steht vor der Entscheidung, wie er damit umgeht. In der Verletzung reagieren wir oft mit zwei Varianten. Verletzungen führen entweder zu Angriffsverhalten. Ich habe mir mal was von meinem Sohn ausgeliehen. Oder es führt innerlich zu Verteidigungs- und Schutzmauern. Ich lasse das Papier mal so ein bisschen zum Schutz der Kanzel dran. Mauern, Waffen und Mauern. Wir greifen an, verteidigen uns, schützen uns. Bei der ersten Variante, beim Angriffsverhalten, mit Worten oder Taten, ich lasse die Emotionen einmal raus. Ich werfe meinen Bumerang oder schieße die Munition. Mein Sohn fragte mich, ob ich auch Munition brauche. Ich sage heute nicht. Genau. Im ersten Moment fühlt es sich auch sehr gut an. Einmal alles rauszulassen. Mal dem Gegenüber die Meinung zu sagen. Einmal die harte und ungeschminkte Wahrheit raus zu posaunen. Oder auch mal der anderen Person über die andere Person zu erzählen, die ja gar nicht geht. Es fühlt sich kurz gut an. Aber wenn ich die Worte ausspreche und nicht versöhnt bin, kommen die Worte wie der Bumerang zurück und treffen mich umso mehr. Und meine Verletzung wird nur größer. Eine emotionale Entladung hilft mir nur kurz, fühlt sich kurz befreiend an, aber danach geht es mir nicht besser. Das Fatale ist, dass sich dieser Kreislauf immer wiederholt. Das Volk Gottes war Weltmeister darin, sich gegenseitig abzuschießen. In der Armee nennt man das Friendly Fire. Das heißt, ich schieße dir in den Rücken, auch wenn du in meiner Armee bist, in meiner Position bist. Ich schieße dir in den Rücken, obwohl du in meiner Familie bist. So schießen wir uns ständig gegenseitig ab und der Teufel muss gar nichts mehr tun. Mit Worten töten wir uns untereinander, wir verletzen uns immer weiter, denn verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. In der Verletzung haben wir oft die Tendenz zu glauben, dass wir das Recht haben, verletzt zu sein. Erinnert euch an den Satz, ja, aber jetzt habe ich das Recht, sauer und enttäuscht zu sein. In der Welt haben wir vielleicht dieses Recht, aber in Gottes Reich haben wir das Recht, nicht mehr verletzt zu sein und in Unvergebenheit zu leben. In Gottes Reich hast du das Recht auf das Kreuz. In Gottes Reich hast du das Recht auf Heilung. Du hast das Recht, dass dein Herz wiederhergestellt wird. Aber du hast kein Recht auf Unvergebenheit, in der Verletzung zu leben. Die zweite Variante, wie wir in Verletzung reagieren, ist, wir bauen Schutzmauern um unser Herz. Und das verstehen wir oft falsch, wenn wir sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Das tut sie nämlich nicht. Die Zeit sorgt dafür, dass wir mehr Schutzmauern um unser Herz bauen. Ich bin frustriert von Beziehung, also lasse ich keinen Mann oder keine Frau mehr so nah an mein Herz. Diese Freundschaft war so enttäuschend, ich brauche keine Freunde mehr. In der Kirche oder in der Kleingruppe hat man mich so verletzt, ich trete aus, da mache ich nicht mehr mit. Wir bauen Schutzmauern. In Sprüche 18, Vers 19 heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Das steht so in der Bibel. Ich habe das erste Mal diesen Vers so gelesen. Eine feste Stadt hat Mauern gebaut zum Schutz aus Angst vor Verletzungen. Ich will mich schützen, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Ich ziehe mich zurück und ich vertraue nicht mehr. Ich höre auf zu lieben und bin nicht mehr leidenschaftlich bei der Sache. Was wir verstehen müssen, ist, dass diese vermeintlich schutzgebende Mauer, wo wir uns so gerne sicher fühlen, eine teuflische Falle ist. Denn diese Mauer ist eine Gefängnismauer. Und je länger ich hinter dieser Mauer sitze, umso weniger fühle ich für andere Personen. Dann merke ich, dass der Lobpreis mir nicht mehr so viel gibt. Weise Worte erreichen mich nicht mehr. Gott spricht, aber ich bin voller Zweifel und höre nichts mehr. Warum? Weil mein Herz hart geworden ist. Es ist eingemauert und gefangen. In Sprüche 18, Vers 10 sagt Jesus dazu, der Herr ist eine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Und das möchte Gott, dass wir lernen, bei ihm Zuflucht und Schutz zu finden. In Familiensystemen, die weiter verletzen, in Kirchen, wo unvollkommene Menschen sind und wo Frust, Enttäuschung und Verletzung geben wird, solange wir atmen. Es ist interessant, denn die Bibel, die nennt diese Gedankenfestungen auch Gedankenhochburgen. Die gehen so tief, dass deine Seele Dinge glaubt, die dem Wort Gottes widersprechen. Nämlich, dass du ein Recht hast, verletzt zu sein. Und du wirst das Vertrauen in Gottes Wort verlieren. Die teuflische Strategie dahinter lautet, so viele Verletzungen in meiner Brust, bis ich geistlich sterbe. Und so viele Mauern um mein Herz, bis ich geistlich verhungere. Möchtest du, möchte ich so leben? Jetzt kann es ja sein, dass du sagst, dass du gar keine Verletzungen hast. Du hast nur einfach keine Liebe mehr für die Person. Auch dazu sagt die Bibel etwas sehr Eindeutiges. Die Bibel nennt schon die Abwesenheit von Liebe Hass. Das heißt, Wenn mein Herz in einem Vakuum der Lieblosigkeit für eine Person ist, nennt die Bibel das schon Hass. Und ich bin gefangen in meiner Schutzmauer. In Lukas 1 sagt Jesus, es ist vermeintlich, dass Ärgernisse kommen. Also es ist nicht zu verhindern, dass Ärger, Streit und Verletzungen passieren. Sie gehören zum Leben. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und darauf reagieren. So. Und jetzt? Mit diesen Ärgernissen soll ein kleines Tier in die Falle gelockt werden. Das ist der Köder des Feindes. Schaut es euch an. Das kleine Tier sind wir. Ich habe keine Ratte nehmen wollen. Habe ich auch nicht. Es ist ein kleiner Hamster. Genau, der Köder des Feindes. Was ist das, der Köder des Feindes? Meine Fehler? Nee. Der Köder des Feindes sind deine Fehler. Deine Schwächen, dein Unvermögen. Und damit lockt mich der Teufel in die Falle. Der Köder wird geschluckt und bedeutet, nicht in Vergebung zu leben. Komm, du kleines Mäuschen, du hast das Recht, verletzt zu sein. Der andere hat das gar nicht verdient. Vergib auf keinen Fall. Wirf den Bumerang. Sei emotional. Zieh dich zurück. Bau deine Schutzmauern und vertraue keinem. Zack, die Falle ist zu. Das Mäuschen geht in die Falle und sitzt fest. Jetzt sitzt sie in ihrem Schmerz, in der Unvergebenheitsfalle. Und wenn der Teufel uns einmal da hat, dann muss er gar nichts mehr tun, denn dann sind wir geistlich nicht mehr gefährlich. Warum? Weil wir nicht mehr in der Liebe sind, nicht mehr in der Leidenschaft und wir in Unvergebenheit leben. Wir schauen uns mal an, was Jesus in seiner Rede weiter sagt. Matthäus 24, 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wird einem schon ein bisschen frostig, oder? Wenn man das so liest. Wir schauen uns mal die falschen Propheten an. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn du verletzt bist, du sehr offen bist für Menschen, die dir schlechte Tipps geben? Lass den Bibelvers ruhig stehen. Gerald, danke. Versteht mich nicht falsch. Nicht jeder gute Freund und Rat ist jetzt ein falscher Prophet oder ein schlechter Tipp. Aber wenn es uns nicht gut geht, suchen wir gerne Menschen, die uns Recht geben und uns so ein bisschen nach dem Mund reden und unsere Position unterstützen. Manchmal definieren wir sogar so Freundschaft. Ein ganz klassisches Beispiel, das Ehepaar. Die Ehefrau erzählt der Freundin über den letzten Ehestreit und die Freundin sagt, ja, du hast recht, das ist total gut, dass du seit 5 Tagen nicht mehr mit deinem Mann sprichst. Das hat er verdient. Richtig so. Du musst mal eine Grenze aufzeigen und jetzt hast du mal das Recht. Ich glaube, so Situationen haben wir alle schon erlebt. Sei es in Bezug auf Ehe oder Freundschaften. Es ist ganz klassisch. Biblisch gesehen ist diese Freundin jetzt schon ein falscher Prophet, denn sie berücksichtigt nicht, dass ihre Freundin, also die Ehefrau, ein subjektives Empfinden hat und die Ansichten des Ehemannes völlig anders sein können. Wenn man sich mit dem Ehemann unterhält, könnte man denken, lebt ihr in einer Wohnung? Ist das die gleiche Geschichte? Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte. Wir sind ganz schnell dabei, nicht mehr Gottes Wort auszusprechen, sondern das, was in unserer Gesellschaft normal ist. Dann bin ich schon ein Wolf im Schafspelz. Denn ich fange an, Menschen schlecht zu prägen in dem, wie sie unterwegs sind. Wir schauen weiter. Die Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit heißt, dass ich nicht mehr dem Wort Gottes und seiner, dass ich mich nicht mehr dem Wort Gottes und seiner Autorität unterordne. Und das passiert, wenn ich in Verletzung lebe, in Unvergebenheit. Dann höre ich auf, falsche Propheten, höre auf, mich dem Wort Gottes unterzuordnen und danach zu fragen und gehe einfach meinen Weg, den meine Emotionen mir sagen. Und dann kommen wir ganz automatisch bei, die Liebe wird in vielen erkalten an. Ihr Lieben, und jetzt kommt ein heißer Punkt. Die Liebe, von der Jesus hier in Matthäus spricht, ist die Agape-Liebe. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes. Und zu wem spricht Jesus hier? Die einzigen Menschen, die Zugang zu der bedingungslosen Liebe Gottes durch Christus Jesus haben, sind lebendige Christen. Die einzigen, wo diese Agape-Liebe erkalten kann, sind wir. Die Welt hat gar keinen Zugang zu dieser Liebe. Das heißt, in der letzten Zeit werden Verletzungen kommen, die Menschen werden mit Hass reagieren und die Agape-Liebe, die wir in Verletzungen so dringend bräuchten, wird erkalten bei der Mehrheit. Ich möchte nicht zu dieser Mehrheit gehören, aber dazu müsste ich anders reagieren. Wir schauen einmal Markus 11, 24 bis 26 an. Da sehen wir, wie wir reagieren sollten, und das ist das komplette Gegenteil von dem, wie wir normal reagieren. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Das ist schon mal gut. Davon können wir eine Postkarte machen. Das hört sich gut an. Jetzt geht's aber weiter. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Denn wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. So. Ist unser Herz jetzt schon in der Gesetzlosigkeit angekommen und wir haben direkt ein Gegenargument? Erinnert euch an den Satz, ja, aber jetzt habe ich das Recht. Da steht nicht, vergib, solange der andere es verdient hat. Vergib, solange der andere dich um Verzeihung bittet. Vergib, solange wie der andere wieder nett zu dir ist. Da steht, vergib. Und wenn du nicht vergibst, dann wirst du in die Falle geraten. Die Falle schnappt zu und du sitzt fest, wie unser Kollege hier. In der Falle. Lass uns nicht zulassen, dass wir in dieser Unvergebenheitsfalle stecken bleiben. Das Zerstörungspotenzial für Familien, Ehen, Freundschaften, Kirchen und deren Gruppen ist so groß, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir in der Unvergebenheitsfalle durch Verletzungen sitzen bleiben, verpassen wir unsere Berufung. Dann verpassen wir die Berufung, Gottes Reich zu bauen, weil wir dann so mit uns selber beschäftigt sind. Dazu steht in Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Das ist ein kleiner Fahrplan. Ich habe ja erst mit Totschlag und so gerechnet. Was steht da jetzt? Aber da stehen so kleine Dinge. 6 Dinge sind es, die der Herr hasst, und 7, die er verabscheut. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet, und einen Menschen, der Uneinigkeit unter den Brüdern sät. Hier geht es um Alltäglichkeiten, die uns im Zwischenmenschlichen immer wieder begegnen und die, wenn wir nicht aufpassen, Beziehungen vergiften. Darum hasst Gott diese Dinge, weil sie uns nicht gut tun. Daher sollen wir uns darin üben, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. So steht es in der Apostelgeschichte 24. Da steht üben. Also diejenigen, die jetzt Stress kriegen und denken, oh, ich kriege das alles nicht hin, wir sollen es üben. Das heißt, es ist ein Training. Wir müssen geistliche Muskeln aufbauen und im Training dranbleiben. Sonst kann uns der Teufel durch eine schlechte Erfahrung mit einem Köder ganz einfach umschubsen und hier in unsere Falle einsperren. Fällt uns dieses Training leicht? Ist das einfach? Haben wir da immer Lust zu? Wer war schon mal bei der Physiotherapie? Und wem hat es wehgetan? Ja, also ich rede jetzt nicht von dieser Soft-Wellness-Massage. Der Physiotherapeut muss an die Schmerzgrenze gehen. Der muss in den Schmerz reingehen. Gott lädt uns ein, immer wieder in den Schmerz der Verletzung reinzugehen, auch wenn es uns widerstrebt, uns selbst zu reflektieren und zu vergeben. Gott möchte, dass wir seinen Weg aus der Unvergebenheitsfalle gehen. Bei jeder Person, wo du verletzt bist, lädt Gott dich ein, für sie zu beten und zu vergeben. Wenn du das ernsthaft praktizierst, wirst du merken, dass Liebe in dein Herz kommt. Dein Herz wird weich. Auch wenn sich das Verhalten der anderen Person nicht ändert, verändert sich aber dein Herz und du wirst frei. Jesus hat es uns am Kreuz vorgemacht zu vergeben. Er sagte seinem Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat bedingungslos vergeben. Nicht, weil die Männer darum baten, weil sie ihren Fehler eingesehen haben. Und hier sehen wir auch den Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung würde bedeuten, der Gegenüber steigt mit ein, kehrt um, bittet um Vergebung und man geht vielleicht zusammen in die Zukunft. Vergebung hat nur mit meiner Falle zu tun, dass ich frei werde. Wenn du im Gefängnis der Unvergebenheit bleibst, verpasst du deine Berufung und genau das ist der teuflische Plan. Genau das ist der Köder. Warum möchte der Teufel, dass die Liebe unter uns Christen erkaltet? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Warum hat er da so ein Interesse dran? Jesus hat ein Prinzip rausgegeben, das lautet, an der Liebe untereinander wird die Welt Jesus erkennen. Der schnellste Weg also, damit die Welt Jesus nicht kennenlernt und erkennt, ist, dass wir uns alle hassen. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft das Wort Hass in den Mund genommen, aber es ist so. Zum Schluss möchte ich euch ein leuchtendes Beispiel mitgeben. Es ist ein Mann Gottes, der uns vorlebt, was es heißt, in Vergebung zu leben. Habt ihr vielleicht eine Idee, wer es sein könnte? Es gibt bestimmt mehrere. Aber eines der Beispiele ist Josef. Josef hat ohne Ende Köder gehabt. Ohne Ende hat er Köder gehabt. Vergib nicht, jetzt hast du aber das Recht, sauer zu sein. Was haben die gemacht mit mir? Was glauben die eigentlich? Er wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen. Er ist der Köder. Er wird als Sklave verkauft. Zweiter Köder. Er wurde verraten von mehreren Parteien. Er kommt schuldlos ins Gefängnis und das für viele Jahre. Er wird übersehen. Köder ohne Ende. Und Josef entscheidet sich eins ums andere Mal zu vergeben. Und wisst ihr, warum es so wichtig ist, von Josef zu lernen? Josefs Berufung war es, das Volk Gottes zu retten. Hätte er in seiner Geschichte nicht vergeben und vergeben und vergeben, sondern sich im Recht gefühlt, sauer zu sein, hätte seine Brüder aus lauter Wut und Rache vernichtet oder wäre einfach aus der Geschichte ausgestiegen, dann hätte er nicht Gottes Plan für sein Leben erfüllen können. Es geht hier aus der Sicht der Ewigkeit um alles. Und daher sei mutig, du bist in Gottes Hand, vertraue ihm und vergib, denn es geht um dein Herz. Amen.